Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Kontrovers wird's heute, das kann ich euch versprechen. Mein Name ist Malte Asmus, aber ich bin natürlich nicht alleine hier in der Sendung. Meine Kollegin Desiree Wolf ist bei mir. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und vor allen Dingen steht heute das LPGA Tour ANA Inspiration, das erste Major des Damenjahres, bei uns im Fokus, denn es war nicht nur eine sportliche Entscheidung, die dort gefallen ist in Rancho Mirage in Kalifornien, sondern es gab dort auch noch sehr, sehr kontroverse Regelfragen, die zu klären waren und die am Ende auch ja Einfluss auf das Ergebnis genommen haben. Dazu gleich mehr. Dazu schauen wir natürlich auch noch zur Shell Houston Open auf der PGA Tour und auf das Masters in der nächsten Woche voraus. Aber zunächst, die Serie haben die Damen bei uns das Wort. Nicht nur du, sondern die Damen der LPGA Tour. Das Ziel von Lexi Thompson vor der vierten Runde des ANA Invitational war Get Wet. Das hat sie am Ende auch erreicht, aber leider ein bisschen anders, als sie sich das eigentlich vorgestellt hatte, denn Get Wet bei dem Turnier bedeutet ja eigentlich, man springt in Poppy's Pond, weil man gewonnen hat vor lauter Jubel, so ähnlich wie in den Yarra River, wenn man die Australian Open im Tennis gewinnt. Aber Lexi Thompson konnte am Ende nicht reinspringen, weil sie letztlich doch noch verlor, trotz großer Führung. Musste sie am Ende So Hyun-ru den Vortritt lassen, in einem Playoff sogar, weil Desiree sie für einen Regelverstoß bestraft wurde, der am Tag vorher begangen war und der eigentlich keinem Regelhüter aufgefallen war, sondern einem Zuschauer.
Ja, also das ist eine unmögliche Situation, um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen. es ist tatsächlich so geschehen, dass am Samstag Lexi Thompson einen Ball markiert hat auf dem Grün, dann den Ball hochgehoben hat und dann den Ball wieder platziert hat. Das machen wir ja den ganzen Tag im Golfsport. Und es gibt halt eine Fernsehaufnahme davon. Und als sie den Ball markiert hat, war aus der Kameraeinstellung heraus der Marker quasi nicht sichtbar, sprich ganz unter dem Ball. Und hat sie den Ball wieder hingelegt und hat ihn halt Mühe auch weiter zum Loch hingelegt. Und dann war der Ballmarker sichtbar. Das hat ja prinzipiell niemanden interessiert. Das hat auch keiner gemerkt. Bis auf eine Fernsehzuschauerin, die sich das offensichtlich 30 Mal angeguckt hat und die dann eine E-Mail geschrieben hat, von wegen, ja, aber die hat da hier irgendwie den Ball falsch markiert und das muss doch Strafschläge geben. Und dann wurde am Sonntag in der Finalrunde, vor dem 13. Abschlag, wurde Lexi Thompson gesagt, du pass mal auf, zwei Strafschläge für Ball praktisch falsch wieder hinlegen nach der Markierung und nochmal zwei, weil du eine falsche Scorekarte unterschrieben hast, weil sie natürlich die Samstags-Scorekarte abgegeben hat ohne diese ganzen Strafschläge. Und Lexi Thompson hat, glaube ich, allen Ernstes, weil sie sowas von überrascht und schockiert war, gesagt, ist das a joke? Ja. Weil du stehst da dran, dazu muss der geneigte Hörer wissen, dass Lexi Thompson eine unfassbare Schlussrunde gespielt hat bei diesem Turnier. Also unfassbar im Sinne von unfassbar gut. Und dass sie, wenn du die vier Strafschläge rausrechnest, wäre das ja, Moment mal, das kann ich gar nicht überblicken, wie viel das gewesen wäre. Es wäre, muss ich schnell rechnen, sieben Birdies gespielt. Fünf, ja, es ist diese 67, die sie gespielt hat tatsächlich, die hätte locker für den Sieg gereicht. Und so war sie auf einmal natürlich wieder mittendrin, also war direkt nach dieser Nachricht auf einmal anstatt zwei Schläge voraus, ziemlich souverän, war sie zwei Schläge hinten. Und das ist natürlich, ja, also das ist ein Hammer. Und ich meine, was sie gemacht hat, ist besonders aufsehenerregend, weil sie an der 13 nach dieser Nachricht, wo sie sich kaum mehr irgendwie einkriegen konnte natürlich, also stelle ich mir so vor, weil das ist ja
flossen die Tränen. Es flossen die Tränen auf jeden Fall.
Ja, natürlich, du stehst da und bist drauf und dran, ein Major zu gewinnen und dann kommt einer und sagt, du, da hat eine Tante angerufen und du kriegst es doch vier Strafschläge. Vier vor allen Dingen, wir sprechen von vier Strafschlägen.
Was ja auch schon wieder sehr, also klar, regelgerecht ist, aber letztlich auch ein Folgefehler ist. Wir reden im Fußball immer über Doppelbestrafung, gelbe Karte, Elfmeter und Tor, sogar Dreifachbestrafung im Worst Case. Und bei ihr, klar, sie hat die Strafschläge nicht bekommen, hat entsprechend eine falsche Tourcard unterzeichnet, eigentlich ist es doch ein Folgefehler.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn das niemandem sonst auffällt, also wenn keiner der Rules Officers und auch keiner sonst am Samstag in der Lage ist, das zu sehen, dann wird es am Samstag nicht bestraft und dann ist das Ding um die Ecke. Mhm. Es gibt diverse Tour-Pros, die natürlich gesagt haben, was für einen Wert hat eigentlich noch das Unterzeichnen einer Scorekarte, ja, wenn am nächsten Tag ein Fernsehzuschauer anrufen kann und sagen kann, nee, da war aber was ganz anders. Also das ist für mich wirklich, also da rede ich mich jetzt gerade in Rage, da hat sich aber auch die komplette Golfwelt, ja, unfassbar drüber aufgeregt und zu Recht, wie ich finde, weil das einfach, also es ist tatsächlich eine Art von Doppelbestrafung und vor allen Dingen, wie kann es sein, dass sowas lächerlicherweise 24 Stunden danach passiert? Um die Golfregelwelt zu verstehen, wenn jetzt im Lauf des Samstags das jemandem aufgefallen wäre oder gleich am Loch jemandem aufgefallen wäre oder der quasi Protest noch am Samstag während der Runde bemerkt worden wäre, dann hätte man ihr gesagt, du pass mal auf, das und das ist passiert, du kriegst 2 Strafschläge. Da wäre sie auch nicht begeistert gewesen, aber dann ist es so. So ist es nun mal im Golf, wenn du natürlich markierst und dann den Ball falsch hinlegst sozusagen, sind es eben 2 Strafschläge. Damit kann auch jeder leben, das hätte sie am Sonntag auch locker nochmal aufgeholt. Aber wenn die Scorekarte unterschrieben ist, dann ist die Scorekarte unterschrieben. Ich meine, die Gute wusste doch davon auch gar nichts. Mhm. Und insofern ist es eine Art von Doppelbestrafung. Und was halt, also wirklich, und du kannst über alles diskutieren, aber das Ganze geht nicht am Folgetag. Du kannst nicht 24 Stunden später mit so einer Sache in die Schlussrunde reinkommen.
Mitten und auf der Runde, an Loch 12, an einem, auch oder nach Loch 12, einem entscheidenden Loch letztlich auch mit.
Ja, natürlich, wo sie übrigens dummerweise auch noch einen Bogey gespielt, ja, hat. Dann an der 13 mit einem Birdie nachzulegen, mit dieser Nachricht im Nacken, ist echt Champions-like. Also ja, da hat sie hat, also Lexi Thompson ist wirklich nichts vorzuwerfen. Die hat sich unglaublich gut da präsentiert. War natürlich in Tränen, das wäre ich ehrlich gesagt auch. Also, weil du weißt ja wirklich nicht, wie dir geschieht. Und dazu kommt eben, das ist jetzt dann nicht das erste Mal in 100 Jahren Golfübertragungen. Gut, so lange gibt's Fernsehen noch nicht, aber egal. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir, und noch dazu ausgerechnet bei Majors, ja, wo es ja wirklich um alles geht, dass wir irgendwelche scheinbar Videobeweisbilder, ich kann schon nicht mehr sprechen vor lauter Wut, dann irgendwie aus irgendeiner Ecke ranziehen, ja, und die Spieler, es geht ja auch um die Behandlung der Spieler, das ist doch wie Dustin Johnson, der da eine halbe Schlussrunde lang im Unklaren gelassen, mhm, wird, ob er nicht vielleicht am Schluss doch noch Strafschläge kriegt. Ich meine, wie sollst du denn da bitteschön einen Major gewinnen, wenn du solche Bedingungen kriegst? Das ist ja auch, also erstens macht sich der Golfsport dadurch lächerlich. Das ist, also ich finde es lächerlich. Mhm. Also weil es ist wirklich, das, wovon wir sprechen, ist ja sowieso schon fraglich. Also ich weiß nicht, wie viel Millimeter das waren. Also lass es ein Zentimeter gewesen sein. Zentimeter, also ja, bitte?
Ein Zentimeter war es, ja.
Ja, ne? Also, aber mehr war es auch nicht. Und, oh Gott, das ist eh schon schwierig nachzuvollziehen, dass es dafür überhaupt einen Strafschlag gibt, weil es war jetzt wirklich, aber gut, das kann man ja noch irgendwie so sehen, aber dann bitteschön muss es halt auch jemand am Loch sehen. Du kannst dann auch drüber nachdenken, ob du wirklich im Prinzip, wie auch bei den Open, ob du dann halt an jedem Loch einen Rules Officer mitlaufen lässt, ist halt Aufwand, aber dann ist zumindest dieses Geschiss hinterher weg. Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass ein Zuschauer, ein Fernsehzuschauer, nicht ein Rules Official, ich würde noch weniger sagen, wenn es da irgendwie eine Nachbereitung am Folgetag gäbe und irgendein Rules Official das noch aufgebracht hätte, dann wär ich noch weniger aufgebracht. Aber ein beschissener Fernsehzuschauer, eine Zuschauerin übrigens, um präzise zu bleiben, die da irgendwie versucht, da eins reinzuwirken, das kann doch nicht sein, Malte, oder?
Grundsätzlich nicht. Man müsste vor allen Dingen irgendwann dann auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, bis zu diesem Punkt sind Einsprüche noch möglich. Was wäre denn jetzt passiert, wenn sie jetzt heute auf den Trichter gekommen wäre? Übrigens, da war in der dritten Runde, da ist was falsch gelaufen, da muss es nachträglich noch eine Bestrafung geben. Ist das auch möglich?
Das weiß ich gar nicht.
Das ist wahrscheinlich bisher auch noch nicht vorgekommen, aber das ist auch eine Frage, wo man dann sagt, wo zieht man die Grenze, wo sagt man bis hierher und dann ist auch alles in Ordnung, aber da kann ja auch, sonst könnte man ja auch im Nachhinein noch sich alte Fernsehübertragungen angucken und da komplett nochmal ganze Majors kippen.
Ja, und also ich meine, vor allem, ich denke tatsächlich, da muss ich gestehen, also ich hatte jetzt dadurch, dass das heute über Nacht passiert ist, hatte ich jetzt keine Zeit, das jetzt nachzurecherchieren, wie das tatsächlich wäre, wenn das nach dem Turnier gewinnen, nehmen wir es mal an, sie hätte das ja gewonnen, wenn diese 4 Strafschläge nicht gewesen wären und wenn die dann danach damit angekommen wäre. Aus meiner Sicht ist es so, dass wenn du die Turnierscorekarte unterschrieben hast am Schluss und das Turnier dann gewonnen hast, dass da nichts mehr kommen kann. Aber nach dieser Theorie, ganz ehrlich, hätte auch am Samstag natürlich nichts mehr kommen können. Also, weil aus meiner Sicht ist es wirklich so, wenn du die Scorekarte unterschreibst und am selben Tag und dann nicht sofort, also wir haben natürlich schon diverse schöne Fälle auch gehabt im Golfsport, wo bei der Scorekartenunterschrift oder wo man versehentlich dann was Falsches notiert, hat ja auch Marcel Siem mal irgendwie die Ergebnisse von zwei Löchern verwechselt und so. Aber das fliegt ja dann gleich auf. Also das ist ja dann... Das ist so das letzte Offizielle, was du noch machen musst, wenn du als Golfer von der Runde kommst. Und wenn das dann nicht stimmt und auch nicht übereinstimmt, dann hast du natürlich irgendwie ein Problem. Aber dann wird das sofort geklärt und dann ist halt gut. Ich meine, Michelle Wie hat doch auch schon mal irgendwie einen Sieg nicht eingefahren, weil sie vergessen hat, ihre Scorekarte zu unterschreiben. Ich meine, da ist nun mal das Regelwerk so, das ist ja auch verständlich, dass der Golfsport basiert auf diesen Scorekarten, basiert auch darauf, dass man sich selbst zählt, das ist ja immer noch so. Das ist ja wie wenn wir jetzt miteinander auf die Runde gehen. Man könnte ja meinen, ja, bei den Pros gibt es so viel Fernsehbilder und sowas. Nein, aber die zählen sich ja trotzdem noch gegenseitig. Und das ist schon ein ganz wichtiges System. Aber wenn die Scorekarte abgegeben ist und wenn sie sozusagen entgegengenommen wurde und da nichts Falsches festgestellt wurde, dann ist doch der Vorgang aus meiner Sicht beendet.
Sollte man eigentlich von ausgehen. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, 2019 soll es ja Regeländerung geben. Da sollen ja solche Sachen dann auch entschärft werden. Wenn wir jetzt die Regeln von, die wahrscheinlich kommen 2019, anwenden würden, dann würde sie nur diesen zwei Strafschläge bekommen. Also sie hätte dann am Ende immer noch gewonnen.
Aber, ja, also ja. Es ist ja auf jeden Fall wieder ein weiteres Argument für diese Regelvereinfachung, die da eben im Moment im Raum stehen und die dann ausprobiert werden, weil es ist halt, das Problem ist, du beschädigst eine Spielerin und zwar massiv. Und es ist ja wirklich, also jeder hat mit ihr mitgelitten. Und aber das Problem, was drüber rausgeht, ist, du beschädigst den Golfsport. Du beschädigst den Golfsport, weil natürlich jeder normale Mensch sagt, was ist denn das für ein Zeug? Was machen die denn da? Geht es da überhaupt mit rechten Dingen zu? Und ich finde das unsäglich. Du willst doch den Sport, der ja auch ein sauberer Sport sein soll, aber den willst du doch nach außen schlüssig verkaufen. Und schlüssig ist nicht, wenn danach irgendwie, ich meine, wenn Usain Bolt irgendwie gelaufen ist und die Zeit ist im Ziel und hinterher sagt einer, der hat sich aber die Schnürsenkel falsch zugebunden. Weißt du, das ist so, ja, nee, ist nicht. Ich meine, dass du natürlich wegen Dopingtitel aberkannt kriegst und sonst irgendwas, ist das eine, aber das ist hier nicht der Fall. Und das ist ein Regelverstoß, der mit in der Summe 4 Strafschlägen für nix, also für Pillepalle bestraft wird. 2 Strafschläge lasse ich mir noch eingehen, aber bitteschön am selben Tag. Ja. Aber nicht diese Doppelbestrafung und nicht in diesem Fall, also wirklich dieses Mädel, das ist bei der A&A Inspiration dann auch noch besonders fies. Da kann das keiner was dafür, aber es ist halt nun mal so, weil du auf dieses 18. Loch zugehst und das ist alles super eng und die Zuschauer sind da und du hast eben diesen Poppy's Pond, in dem man dann idealerweise springt, wenn man gewonnen hat. Und Lexi Thompson muss da diesen Platz zu Ende spielen und wird natürlich von den amerikanischen Zuschauern wahnsinnig angefeuert, die dann schon wieder fast unfair gegenüber der eigentlichen Gewinnerin waren, die wir noch gar nicht enthüllt haben.
Machen wir gleich. Spannung. Doch, habe ich schon gesagt am Anfang. Aber,
hast du schon gesagt? Ja,
aber das geht natürlich
unter in diesem Ärger. Konnte ja nun definitiv nichts dafür, dass sie da wie die Jungfrau zum Kind auf einmal im Spiel war und sich ja dann wirklich im Lauf der letzten Löcher und auch vor allem im Playoff dann ganz toll durchgesetzt hat.
Gehen wir gleich nochmal drauf ein auf das Sportliche. Wir lassen ganz kurz noch Lexi Thompson zu Worte kommen. Was hat sie denn, oder was macht sie aus diesem Tag? Welche Schlüsse zieht sie aus dieser Runde? Hat sie nämlich was zu gesagt bei der LPGA?
What I learned most, I learned a lot about myself and how much fight I do have in me. And I don't know, every day is a learning process and I wasn't expecting what happened today, but it is what it is, it happens and I'll learn from it and hopefully do better.
Ja, man lernt nie aus und wir lernen auch gleich nicht aus, denn wir haben jetzt diese Regelfrage ja nicht geklärt, aber wir haben uns drüber aufgeregt und wir können es leider auch nicht mehr ändern, aber wir können auf das Sportliche gleich noch eingehen und das ist natürlich auch wichtig, denn auch die Siegerin Soo-Hyun Ru, die muss ja noch gewürdigt werden und überhaupt auch die Schlussrunde von Lexi Thompson, die ist ja durchaus eine Aufarbeitung wert und wir werden natürlich nicht drum hinkommen, auch im zweiten Teil von Nur Golf hier auf meinsportradio.de dann auch nochmal diese Regelfrage kurz anzuschneiden, aber vor allen Dingen liegt der Fokus gleich auf dem Sportlichen.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die A&A Inspiration, das erste Major des Damenjahres, ist Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de über die Regelfrage, die am Ende das Turnier zugunsten von Soo-Hyun Ru aus Südkorea und zu Lasten von Lexi Thompson entschieden hat. Die haben wir eben schon angesprochen, die haben wir auch schon ausführlich thematisiert, da haben wir uns auch schon ordentlich drüber aufgeregt. Lexi Thompson mit einer Führung in den Schlusstag gegangen, dann von einem Regelverstoß zurückgeworfen worden, den sie am Tag vorher begangen hat, den eine Zuschauerin angezeigt hat und am Ende letztlich um den Sieg bei der A&A Inspiration gebracht worden, obwohl sie ja sich noch ins Playoff gerettet hatte gegen die Südkoreanerin Ryu, dort aber dann am ersten Loch verloren hat. Also das sind schon Umstände, die ja einzigartig sind im negativen Aspekt oder in negativer Hinsicht auf jeden Fall. Und die Gefühle von Lexi Thompson, die schwappten entsprechend natürlich auch über. Und sie wurde von den Kollegen der LPGA gefragt, wie sie sich denn fühlt, was nach dem Tag alles so passiert ist. Und da hat sie entsprechend drauf geantwortet und vor allen Dingen auch ihrer Familie gedankt.
Yeah, it's great to have the fan base that I do, and they got me through the whole round, and it's unfortunate what happened. I did not mean that at all. I didn't realize I did that, and I fought strong through the finish, and it was great to see the fans behind me.
Ja, sie hat sich ja nach diesem Vorfall, der sich kurz nach Loch 12 ereignet hat, als sie dann von den Rules Officials angesprochen wurde und gesagt haben, übrigens gestern hast du einen Regelverstoß begangen, wir ziehen dir mal 4 Schläge ab, dann doch noch wieder zusammengenommen nach der ersten Verwirrung und vor allen Dingen auch nach der ersten Trauer, den ersten Tränen.
Ja, aber ich meine, ich frage mich tatsächlich, wie hat sie das gemacht? Du stellst dich an die 13, hast so eine Nachricht jetzt, so einen Nackenschlag, und musst einfach nur einen Abschlag machen und dieses Loch jetzt bewältigen.
Ja, und da hat sie mit Birdie das am Ende bewältigt und wie sie es gemacht hat, das hat sie erzählt.
Just regroup myself. My caddy helped me out tremendously. We have a great relationship and he just said stay with it. You can still win and we can birdie this hole and I just tried to gather myself before I hit that tee shot and made a great putt there. So but it's all to the fans. I mean they helped me get through the rest of the round, which helped out a lot.
Ja, die Fans haben es natürlich auch mitgekriegt und sie dann entsprechend mit Lexi-Lexi-Rufen angefeuert. Klar, fand in den USA statt, die Lokalmatadorin war dabei und vor allen Dingen natürlich auch ein fachkundiges Publikum, die dann vielleicht auch um diese Umstände da gewusst haben.
Ja, da brauchst du noch nicht mal fachkundig sein. Das ist einfach, spricht sich natürlich sofort rum, das ist ja klar. Und du hast ja dann Änderungen auf dem Leaderboard und auf der Tafel und alles. Und dass dann natürlich das amerikanische Publikum hinter Lexi Thompson steht, ich bin jetzt mal böse und sag, die würden auch hinter ihr stehen, wenn alles völlig berechtigt wäre oder wenn alles ganz normal läuft. Das ist auch okay. Der Fan ist da nicht da, um irgendwie juristisch richtig zu reagieren auf dem Platz. Aber in dem Fall ist es natürlich für sie zumindest, also ich denke, dass das Einzige ist, woraus sie noch einen Nutzen sozusagen ziehen kann aus dieser Geschichte ist, dass sie es eben geschafft hat, das durchzuziehen und dass sie ja, dass also du kannst im Prinzip wirklich wirklich stolz sein auf diese Schlussrunde und dann auch wie du eben dann auch von den Fans dann letztendlich gewürdigt wirst.
Und das ist sie gewürdigt worden und dabei kommt es natürlich dann immer etwas zu kurz, dass es auch eine Siegerin gab, die ja um diese ganzen Umstände ja da gar nichts für kann, deren sportliche Leistung jetzt leider durch diese Kontroverse so ein bisschen in den Schatten gestellt wird.
Ja, das ist einfach, also für Soo-Hyun Ru, die jetzt damit ihren zweiten Major-Titel eingefahren hat nach 2011 US Open, also nach einer längeren Major-Durststrecke auch sozusagen, ist es eine ganz schwierige Situation. Die hat mir auch echt leid getan, weil sie natürlich, also sie hat dann im praktisch direkt danach so sinngemäß gesagt, es fühlt sich überhaupt nicht richtig an, hier zu gewinnen.
Ja, lassen wir doch einfach mal sie selber zu Wort kommen.
Yeah, I just, you know, cannot believe this situation. I didn't even check the leaderboard, but I thought Lexi played really, really well. Then, you know, I didn't expect it to what happened to Lexi, you know. It's like very unfortunate situation. So I didn't expect it. I thought it's like I'm well behind, so all I wanted to do is just play my game and enjoy my game. And, you know, I paired with my best friend in the park today, so I just really wanted to play off with her.
Gut, sie hatte nachher dieses Strong Finish noch, weil sie eben ins Playoff das dann auch letztlich sportlich entschieden hat im Head-to-Head, aber trotzdem, es fühlt sich komisch an.
Ja, es fühlt sich komisch an und du hast halt einfach, das Problem ist ja, dass du ja mit der Kollegin mitfühlst. Und ich meine, so Joni Ruhr hat auch keine schlechte Schlussrunde gespielt, also um Gottes Willen, die hat eine 68 gespielt, Lexi Thompson die 67. Ich habe jetzt auch endlich durchschaut, wie das mit den Rundenergebnissen ist, also Lexi Thompson hätte theoretisch 69, 67, 67, 67 gespielt, was wirklich ein toller Score ist, besonders bei einem Major. Und sie hat natürlich die vier Schläge nicht auf den Sonntag angerechnet gekriegt, sondern auf den Samstag. Das heißt, der Samstag wurde auf einmal zu 71 und dadurch hatten die anderen eine Chance ranzukommen, weil eben Soyeon Ru leicht schlechter jeweils gespielt hat. Die hat zwar am ersten Tag noch eine 68 gespielt, also besser als Lexi Thompson, aber dann 69. 69 hat sie ja schon nochmal, also vier Schläge verloren, war also schon drei Schläge hinter ihr. Und insofern, also für Soyeon Ru ist es, glaube ich, wirklich dann schwierig, also du kriegst es ja auch auf der Runde mit, und dann einfach weiter zu spielen, und du musst es ja irgendwie auch ausblenden, also du musst ja dein Ding machen, und wie sie das dann gemacht hat, ist schon bemerkenswert.
Ja, sie hat Folgendes dazu gesagt.
You know, like, every player is just so dedicated, you know, we always work hard to bring our A game out, and we always, you know, like, respect our game, then for sure, you know, Lexi didn't really know about the situation, so it just hurts me as well, so, yeah, it's kind of weird feel, but at the same time, I'm really proud of myself, then, yeah, I just, you know, I really appreciate everything right now.
Ja, mein Gott, sie hat dieses Major gewonnen. Das ist für sie natürlich auch ein großartiger Erfolg. Aber gerade dieses Mitfühlen, was ja auch von allen anderen Kolleginnen auf der LPGA-Tour dann kam in Richtung Lexi Thompson, spricht aber auch für eine gute Gemeinschaft.
Ja, das ist die Tour auf jeden Fall. Das ist aber auch bei den Herren vielleicht nicht ganz so, aber auch ähnlich. Das Ding ist, dass du ganz einfach in diesem Moment, wenn jemand diese Situation ausgesetzt ist, so wie es jetzt Lexi Thompson war, weißt du ja ganz genau, dass dir das auch passieren könnte. Und alle unterliegen da den gleichen Regeln. Und wie gesagt, wir sind natürlich auch alle, und die Spieler natürlich besonders und die Spielerinnen, sensibilisiert durch die Vorkommnisse, die es schon gab. Dustin Johnson hat damals diese Strafschlag-Orgie, da kriege ich einen Strafschlag oder nicht, also dieses im Ungewissen gehalten werden, überkommen, indem er trotzdem gewonnen hat. Da waren aber auch eben nicht vier, sondern nur zwei Strafschläge im Spiel. Und aber wir haben ja auch, wir haben Anna Nordqvist, die da am Schluss auch dran stand. Das sind natürlich wahnsinnig viele Spielerinnen, klar, das ist der Schlussflight, die dann um das Schlussloch rumstehen und die da genauso mitfühlen. Und Anna Nordqvist hat ja einen Major-Titel verloren, weil sie dann auch durch Fernsehbilder ermittelt minimal den Sand touchiert hat. Also das wäre übrigens auch was nach der neuen Regelung dann entsprechend anders geahndet würde. Und also wir haben ja wirklich in den letzten Jahren nach meinem Gefühl zu viele Vorfälle in dieser Art erlebt. Und deswegen kann da jeder mitfühlen. Und du hast natürlich, irgendwo willst du ja deine Mitspieler, obwohl du natürlich grundsätzlich auf dem Platz Konkurrent bist, du verteidigst schon das Gesamtwesen auch nach außen. Und also Christy Kerr war zum Beispiel auch am Schlussloch, ist klar, eine amerikanische Solheim Cup-Kollegin. Und ist fast ausgeflippt natürlich, wie da quasi mit Lexi Thompson umgesprungen wurde. Davon abgesehen hat auch so ungefähr jeder, der zu Hause war und sich das angeschaut hat, und das waren sehr, sehr viele, vor allen Dingen auch von den Herren, von den Kollegen, die natürlich nicht mehr gespielt haben, haben alle natürlich auch reagiert und da sympathetisch, sage ich schon, also mitfühlend für Lexi Thompson reagiert. Und das ist einfach so. Also ich glaube, du findest ganz wenige Leute, die sagen, ja, das war alles richtig und das ist super so und das gehört so bestraft.
Also das der große Aufreger und das große Thema bei der A&A Inspiration, dem ersten Major des Damenjahres. Wir hoffen mal, dass bei den Herren dann beim Masters nicht ähnliche Situationen dazukommen. Aber diese Diskussionen, die haben natürlich alles andere, was sonst noch so sportlich passiert ist bei diesem Turnier, in den Schatten gestellt. Der Zweikampf, der ja eigentlich vorher prognostiziert war, Aria Yutanugan gegen Lydia Ko, auch um die Krone der Weltrangliste, ist am Ende ja unter ferner Liefen abgewickelt worden. Aria Yutanugan geteilte Achte geworden, Lydia Ko geteilte Elfte, die Wachablösung an der Spitze der Weltrangliste damit aufgeschoben gewesen. Wir hatten am Freitag bei der Sportshow oder in der Sportshow hier auf meinsportradio.de auch über Caroline Masson gesprochen. Desiree, die hatte ja eine super oder ganz guten Start erwischt, das hat sie aber nicht lange halten können.
Na, nicht ganz gut. Du warst schon richtig mit super. Die hat einen super Start. Die war nach dem ersten Tag mit in Führung mit einer 67. Also ganz, ganz großer Start von Caroline Masson. Das ist nur so ein bisschen untergegangen, weil sie eben am ersten Tag nicht fertig gespielt hat und dann am zweiten Tag sozusagen kurzzeitig in Führung war, aber eben nicht über Nacht. Und hat da wirklich sehr, sehr gut angefangen. Aber sie hat zwei Ausreißerrunden gehabt. Zwei 76er-Runden am Freitag und auch in der Schlussrunde. Und das ist natürlich einfach zu viel, das kannst du dann nicht mehr kompensieren. Also auch die Schlussrunde, wirklich vier Bogies, ein Double Bogey, da helfen dann die zwei Birdies auch nicht weiter. Leider sehr durchwachsen, weil sie hatten mit der 67 am Donnerstag auf jeden Fall ein riesen Ausrufezeichen gesetzt. Es wurde ja auch sofort in der Presse irgendwie, ja, Solheim Cup Star aus Deutschland liegt in Führung, entsprechend ummantelt. Mhm. Aber sie war dann halt relativ schnell aus der unmittelbaren Führungsgruppe draußen mit der 76 am Samstag, die 71 am Freitag, Entschuldigung, und die 71 am dritten Tag, am Samstag war dann wieder okay, aber dann am Schlusstag hat sie nochmal deutlich an Boden verloren und ist jetzt auf einem geteilten 56. Rang. Ja, also ich glaube, da wird sie schon enttäuscht sein, weil es einfach so verheißungsvoll angefangen hat. Also wenn du am ersten Tag eine 67 spielst, heißt es ja, dass du mit dem Platz gut zurechtkommst, dass du im Prinzip auch gut in Form bist. Und vielleicht waren diese ganzen Verschiebungen und Querelen da ein bisschen zu viel für sie, das weiß ich jetzt nicht. Aber also es ist, geteilte 56. ist zu wenig dafür, wie sie da wirklich ganz, ganz toll gestartet ist. Also es ist ein bisschen schade.
Für Sandra Gahl hat es zum Schaffen des Cuts nicht gereicht. Zwei 77er-Runden, die wurden ihr am Ende zum Verhängnis mit plus 10 dann den Cut deutlich verpasst. Ja, soweit zu den Damen. Wir kommen jetzt gleich zu den Herren. Wir schauen gleich auf die PGA-Tour und auf die Shell Houston Open. Bevor wir das aber machen, da gibt es bei uns noch das kurze Spiel sozusagen, die Kurznews. Und da kommen unter anderem die Senioren nochmal zum Wort. Hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf Shortplay, unser kurzes Spiel, unsere Kurznews. Weitere Ereignisse aus der Golfszene vom Wochenende fassen wir jetzt zusammen hier bei uns in der Sendung Mississippi Golf Resort Classic, das Turnier der Champions Tour. Kurz vor Masters nochmal für einige auch die Gelegenheit, sich einzuspielen, so unter anderem für Bernhard Langer. Der Sieg bei diesem Turnier, der ging aber an Miguel Angel Jimenez, der sich im Stechen gegen Gene Sowers durchsetzte und somit das Turnier gewann, über 3 Runden ausgetragen wurde, ist vor den geteilten dritten Desiree und das war unter anderem unser alter Bekannter.
Ja, Bernhard Langer auf einem geteilten dritten Platz zusammen mit Steve Stricker. Und Steve Stricker gehört zu denen, die ich auf der Champions Tour für sehr beobachtenswert jetzt halte. Das ist ja völlig klar. Der hat es ja immer auf der PGA Tour auch geschafft, mit sehr wenigen Starts dann immer irgendwie wunderbare Form zu beweisen. Insofern wundert mich das überhaupt nicht, dass der sich da den dritten Platz mit Bernhard Langer teilt. Und Miguel Angel Jimenez ist natürlich auf der 1 auch immer zu beachten, weil wenn der mal Lust hat, dann kann der das Feld dann natürlich auch ziemlich aufrollen. Also schönes Turnierergebnis auf jeden Fall.
Und wenn der bei den Senioren am Start ist, da gibt es immer auf jeden Fall was zu berichten und meistens landet er recht weit vorne bei seinen bisherigen Starts. Ja, ganz vorne im Charles Schwab Cup, also in der Money List der Champions Tour, ein alter Bekannter, unser Bernhard Langer mal wieder, 591.850 $1 nach 5 Events bereits eingenommen in diesem Jahr. Damit führt er mit 51.000 US-Dollar vor Fred Couples. Und Scott McCarron, der folgt auf dem dritten Platz. Miguel Angel Jimenez mit 4 Starts und $416.842 ist bereits auf Platz 4. Ja, sind wir gespannt, wie die Jahreswertung dann ausgeht. Ist ja noch ein bisschen hin, bis das entschieden wird. Bernhard Langer auf jeden Fall wieder ein heißer Kandidat. Und wir haben vorhin über Neuerungen, über Regelfragen und über technischen Einsatz, wie zum Beispiel Fernsehbilder, gesprochen. Auf der Web.com-Tour, Desiree, da wird jetzt auch was Technisches getestet, nämlich es wird eine Testphase geben, in der Distanzmesser im Wettkampf zum Einsatz kommen können.
Genau, es soll im Mai und Juni, soll auf der Web.com-Tour in 4 Turnieren, sind es glaube ich, ja, 4 Turnieren, sollen jetzt diese Entfernungsmesser eingesetzt werden, testweise natürlich. Und dann soll eben geprüft werden, also was es für einen Einfluss hat aufs Spiel, letztendlich auf die Spielgeschwindigkeit, die ja oft moniert wird, dass das Spiel insgesamt zu langsam ist. Auch Optics, das ist ein schönes Wort, also auch wie es letztendlich aussieht, wenn die da alle immer ihre Dings da kurbeln. Und ja, einfach irgendwelche unvorhergesehenen Beeinflussungen, die das jetzt auf die Turniere haben kann. Da ist also, gibt's einen Herrn, der ist Chief Tournaments and Competitions Officer. Das ist doch eine super Berufsbezeichnung. Der PGA Tour, und der wird da entsprechend ein Auge drauf haben. Also nicht nur er, sondern natürlich ganz viele. Und die Professionals, ja, sind gespannt letztendlich, weil sie natürlich jetzt noch nicht abschätzen können, ob das wirklich Einfluss auf das Spiel hat. Im Prinzip freuen sich die meisten auf das Experiment und gucken halt mal, wie es so läuft. Entgegen meiner Ansicht, dass die ja so auch ziemlich genau wissen, wo sie sind, weil natürlich die Birdie-Books mit den Yardages ja also wirklich aufs Kleinste meistens vermessen sind. Je nach Wichtigkeit des Turniers ist übrigens auch natürlich nochmal, also so ein Masters-Birdie-Book von einem Spieler, der das oft gespielt hat, würde ich tatsächlich gerne mal besitzen. Und tatsächlich ist aber natürlich so, das ist jetzt auch ins Gespräch gebracht worden, dass wenn du irgendwo, also wenn du auf dem Fairway bist, dann wissen die auf dem Meter genau, wie weit das zur Fahne ist. Aber wenn du natürlich irgendwie links oder rechts im Rough landest oder irgendwie einen komischen Winkel hast ins Grün, dann ist es tatsächlich so, dass du natürlich das per Hand anders misst unter Umständen und auch deutlich ungenauer misst als mit einem Entfernungsmesser. Und auf dem Grün geht es natürlich ja nicht mehr um viele Meter, sondern um Zentimeter. Insofern wird man sehen, wie viel da tatsächlich dann dadurch beeinflusst wird.
Also warten wir ab, was dieser Modellversuch dann eben auch zutage bringt. Wir werden es berichten hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und bei uns geht's gleich weiter mit dem Blick auf die PGA Tour zur Shell Houston Open, dem Vorbereitungsturnier für viele, um sich dann für das Masters auch in Schuss zu bringen. Und das Turnier, das hatte auch mit einigen Unwägbarkeiten, vor allen Dingen wettertechnisch, zu kämpfen. Dazu gleich mehr hier bei uns in der Sendung.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Shell Houston Open sind das Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und wir schauen auf das Gesamtergebnis. Russell Henley, der hat sich am Ende doch noch an die Spitze gesetzt, am Schlusstag noch 2 Plätze gut gemacht, mit minus 20 das Turnier gewonnen. 3 Schläge vor dem Überraschungsmann aus Südkorea, Sung Kang, der hat mit minus 17 Platz 2 belegt vor den geteilten dritten Luke List und Ricky Fowler. Gerade Ricky Fowler, der ja am letzten Tag eigentlich noch als heißer Kandidat für den Sieg mit in der Verlosung war, der hat sich selbst so ein bisschen rausgeschossen. Bevor wir auf das Ergebnis eingehen, beziehungsweise das Ergebnis analysieren, lassen wir doch Russell Henley erstmal zu Wort kommen, der eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet hätte, dass er überhaupt noch für den Sieg in Frage kommt. Das hatte der PGA Tour erzählt.
Well, I just knew it was going to be hard. I mean, Ricky's been there a lot. Song was leading by 6 after 2 days, so obviously he's playing great and I didn't really see him hit that bad of a shot the whole time. So I just told myself to bear down, and no matter if I'm winning, losing, I'm just going to, you know, go hard the whole time. And, you know, I feel like when you embrace the challenge, it kind of calms you down a little bit too. So it's hard to believe, but it's maybe it'll sink in at some point.
Ja, Russell Henley, zweimal die Sony Open auf Hawaii gewonnen, 2013 und 2014, seitdem aber unheimlich viele Probleme gehabt. Den hatte wahrscheinlich nicht unbedingt gerade auch nach dem letzten schwachen Jahr jemand auf dem Zettel gehabt.
Nee, mit Sicherheit nicht. Und das ist für ihn jetzt auch wirklich so ein bisschen wie Phönix aus der Asche, weil er durchaus ja zur PGA Tour gehörte im Sinne von ja mehrfach Sieger und also schon zweimal gewonnen, wobei ich immer den Verdacht hatte, dass er irgendeine Affinität zu diesen Blumenketten auf Hawaii hat, die es ja in Houston, Texas definitiv nicht zu gewinnen gibt. Insofern war ja die Motivation auch gar nicht gegeben. Aber ja, also es war jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Schlussrunde und ja, das ist so ein bisschen, klar hätte mit ihm keiner gerechnet, aber es war halt, ich habe zwar vermutet, das ist auch wieder so ein bisschen böse, aber ich habe befürchtet, dass Sung Kang eben nicht in der Lage ist, eine vierte wahnsinnig tolle Tagesrunde zu spielen, die ihn da komplett in Führung verbleiben lässt. Aber was Russell Henley da gespielt hat, war natürlich schon auch eine Ansage und er profitiert natürlich auch davon, dass andere, die da noch in the mix waren, nicht ganz so gut gespielt haben, wie sie sich das vorgestellt haben.
Er hatte es ja auch angesprochen, Ricky Fowler zum Beispiel. Ja. Der hatte eine 64 zum Start gespielt, dann am Freitag mit einer 71 ein paar Probleme gehabt, sich auf der dritten Runde mit einer 67 dann zurückgemeldet, aber gestern, da ging es eigentlich vom Start schon gleich nicht so besonders gut los.
Ja, also er hat halt wirklich den Anfang verkackt, kann man nicht anders beschreiben, tut mir leid, nicht besonders vornehm, aber ist so. Er selbst hat lustigerweise, natürlich nicht aus seiner Sicht, aber das ist immer so kurios, wenn du dann die Erläuterung der Spieler dazu hörst, weil die natürlich ein unglaublich gutes Körpergefühl haben und ja eigentlich genau wissen, was läuft, du kannst nur manchmal gar nicht gegensteuern. Und er sagt halt tatsächlich am Anfang, dass er ein Ausrichtungsproblem hatte, also dass er sich nicht ganz so ausgerichtet hatte, wie das hätte sein müssen. Und das hat den halt hat dazu geführt, dass er halt ein paar schlechte Schwünge gemacht hat. Gut, die schlechten Schwünge waren dann gleich richtig schlecht, leider. Also er hat auf dem zweiten Loch dann wirklich seinen Drive wirklich weggehuckt und war dann, also hat dann Double Bogey da gespielt, das war schon mal schlecht. Und hat dann nochmal auf dem Par 5, was danach kam, hat er dann nochmal in den See reingehauen. Also das war natürlich ein mega schlechter Start. Ricky Fowler hat lakonisch gesagt, cost me a few shots. hat es aber dann tatsächlich umgedreht. Und was natürlich immer toll ist, daraus ziehen Spieler, glaube ich, auch immer wirklich viel Selbstvertrauen. Weil wenn du siehst, er hat also die erwähnten Löcher 2 und 4 mit Double Bogey und Bogey gespielt, hat dann aber an der 8 angefangen, das erste Birdie zu spielen. Wenn du nur die Back 9 anschaust, hast du nochmal 4 Birdies auf 12, 13, 15, 17. Und damit hat er es ja dann auch wieder auf diesen geteilten dritten Platz geschafft. Also im Endeffekt ist es nur, im Sinne von nur so schlecht, ist es nur eine 70 und nicht die Totalkatastrophe, die auch hätte kommen können. Und das ist halt immer ganz schwierig, finde ich, wenn du am Anfang die Schlussrunde so wegschmeißt, in Anführungszeichen, und so wirklich gar nicht in den Tag kommst, bedarf es schon einer gewissen mentalen Stärke und auch spielerischen Stärke natürlich, aber hauptsächlich im Kopf. Dass du dann nicht sagst, oh gut, okay, das läuft halt nicht, sondern dass du dich da wirklich zurückkämpfst. Und das finde ich beeindruckend. Und das hat Ricky Fowler früher nicht so gehabt. Da hat er wirklich viel dazugelernt in den letzten Jahren. Und insofern, also er wird mit diesem geteilten dritten Platz notgedrungen jetzt zufrieden sein, weil das hätte auch noch viel, viel, viel schlechter laufen können nach diesem Beginn.
Und es hätte ja vieles anders laufen können bei diesem Turnier. Es hätte ja auch sein können, dass sich das Finish, also das Ende dieses Turniers, dann auch wirklich noch auf den Montag verschiebt, weil die Wetterbedingungen dort in Houston, die alles andere als gut war, die hatten tatsächlich ein Problem mit dem Wetter. Gestern auch, es hat geschüttet ohne Ende.
Ja, also das ist, du stehst dann da im strömenden Regen und also mal mehr, mal weniger strömend und es war ja schon so, dass reagiert wurde, also die hatten ja schon die Spieler von T1 und T10 weggeschickt und auch in Dreierflights, um das Ding früher und schneller durchzukriegen, weil einfach klar war, das Wetter wird auch nicht besser werden im Laufe des Tages. Und insofern, die Entscheidung war sicher nicht schlecht. Dass das natürlich auf Sky dann nur in der Aufzeichnung zu sehen ist, ist dann wiederum ein anderes Thema, aber da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Was halt zum Beispiel, also wenn du dir da den Shot of the Day anguckst auf der PGA-Tour-Seite, dann siehst du Angel Cabrera im strömenden Regen mit seinem hellblauen T-Shirtle und macht eben einen Abschlag auf seinem 18. Loch, was natürlich die 9 war, weil er auf der 10 gestartet ist. Und die 9 ist ein Par 3 und er hat halt wirklich in diesem Regen hat er es geschafft, da ein Hole-in-One, wirklich, also wunderbarer Abschlag, 2 Meter vor der Fahne, direkt Richtung Pin aufs Grün und einfach reingerollt. Und das war natürlich, das ist ein toller Schlag, aber du musst halt als Golfer, das nimmst du so ein bisschen als Bonus, nimmst du sonst auch, aber das ist bei so Bedingungen natürlich sowieso schwierig. Also insofern, ja, wollen wir mal hoffen, dass die Woche nächste Woche mit dem Masters dann deutlich bessere Wetterbedingungen hat. Ich vermute nicht, dass es da so schütten wird. Und weil das war jetzt wirklich für die Spieler nicht so schön.
Definitiv nicht. Schön war es auch dann für den Südkoreaner Kang am Ende nicht. Du hattest es ja schon gesagt, 3 Runden wirklich stark gespielt, auf dem Schluss dann ein bisschen eingebrochen, vor allen Dingen auf der Frontline dann plötzlich ein paar Probleme gehabt zum Ende der Frontline.
Ja, es, wenn du dir die Scorekarte anguckst, ist die natürlich bezeichnend irgendwie, weil er wirklich auf den Frontline noch so ein bisschen, also erst hat er noch einen Birdie gespielt an der 4, da war ja eigentlich alles noch im Plan. Und dann hat eben Russell Henley ihn sukzessive einfach überholt. Also er hat dann Bogey 7, Birdie 8, Bogey 9 gespielt, kam also quasi even par letztendlich auf die Back 9. Und auf dem Back 9 hat er verglichen mit Russell Henley, er hat einfach jedes Loch im Par gespielt, hat es also einfach nicht geschafft, da irgendwo ein Birdie zu spielen. Und Henley spielt natürlich dann Birdie 10, Birdie 13, Birdie 14, Birdie 15, Birdie 17 und dann gleitet dir das natürlich aus der Hand. Also da war dann irgendwie klar, das wird nichts mehr. Gerade auch Loch 17 war auch so ein entscheidendes Loch letztendlich, wo es klar war, Kang spielt nur das Par in Anführungszeichen. Und Henley birdied nochmal und dann konnte er sich natürlich sogar das Bogey, also Henley konnte sich sogar ein Bogey am Schlussloch leisten, weil er dann eben ausreichend in Führung war. Und es ist für Sung Kang, der hat mit Sicherheit davon geträumt, das zu gewinnen und dadurch eben auch zum Masters fahren zu dürfen. Aber wie ich vorhin schon sagte, also ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du 3 Tage wirklich ganz, ganz großartige Golfrunden spielst, die so gefühlt für die Außenwelt einen Tick über dem liegen, was man so von dir erwarten würde, leistungstechnisch, kann es halt am Schlusstag einfach passieren, dass du das nicht noch ein viertes Mal dann durchbringst. Und genau das ist passiert. Und mit einer even Paarrunde wirst du dann halt eingeholt, obwohl er eigentlich einen schönen Vorsprung hatte.
Es haben sich ja einige auch vorzeitig aus dem Turnier verabschiedet, letztlich auch zum Masters zu fahren. Adam Scott zum Beispiel, Patrick Reed, Jordan Spieth, Matt Kuchar, Henrik Stenson, Lee Westwood. Also eine wirklich illustre Runde, die da vielleicht auch keine Lust mehr hatte, dann noch weiter zu spielen. Aber sich vor allen Dingen natürlich, und das ist ja klar, das Masters ist das große Highlight, da wollen sie alle sein und da wollen sie sich auch alle für in Szene setzen und dann eben auch entsprechend präparieren. Wir übertragen ja auch am nächsten Sonntag live hier auf meinsportradio.de die Entscheidung beim Masters, also reinhören bei uns am Sonntag dann ab. Wir müssen nochmal gucken, wann wir genau auf Sendung gehen, erfahrt ihr auf jeden Fall noch in der Sportshow bei uns dann, wann wir live draufgehen werden, also frühestens 18 Uhr, ich denke mal so eher gegen 20 Uhr wird es dann losgehen, also die Runde ist schon illuster, die da rausgeflogen sind in Houston.
Ja, das war ehrlich gesagt in dieser Fülle von Topspielern tatsächlich auch überraschend. Also jeder Turnier-Cut hat Opfer, die auch natürlich unter den Top 10 zu finden sind, unter Umständen. Also das ist jetzt an sich nichts so Besonderes, dass mal ein Spieler den Cut nicht schafft, aber dieses Jahr war es schon gefühlt wirklich eine unglaubliche Menge von Spielern, die man eigentlich deutlich noch am Wochenende erwartet hätte. Ich glaube tatsächlich, das ist dann gar nicht so doof, wenn du tatsächlich früher nach Augusta fliegen kannst, was zum Beispiel an John Rahm jetzt nicht konnte. Bei John Rahm haben wir gesehen, der hat einen geteilten 10. Platz insgesamt gemacht und war ja von der Presse hochgelobt worden nach seinem tollen Kampf gegen Dustin Johnson. Und ich hatte mir dann noch gedacht, na gut, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt nach so einer auch strapaziösen Turnierwoche dann da gleich weitermachst mit minus 30 pro Tag, ist halt nun mal gering. Und er hat auch, ist nicht so gut ins Turnier gekommen, hat selbst auch gesagt, er ist irgendwie müde, hat dann am Schlusstag tatsächlich in altbekannter Manier, wir sprechen von einem Rookie, aber gut, hat er dann doch noch Platz 10 erreicht und sich nach oben gespielt. Aber für John Rahm wird es zum Beispiel schwierig, zum Masters zu kommen. Der wird möglicherweise nur eine 9-Loch-Practice-Round spielen erstmal, weil es einfach, du musst halt dann gucken, dass du nicht total überspielt bist. Und die Spieler wiederum, die du alle erwähnt hast, die haben natürlich jetzt eine bequemere Anreise nach Georgia und können da jetzt ganz gemütlich eine Practice-Round spielen. Also da, ja, wir werden sehen, wer da den größten Nutzen daraus zieht.
Machen wir natürlich. Also, Russell Henry auf jeden Fall auch mit dabei und entsprechend aufgeregt bereits jetzt schon.
Oh, it gives me chills. I've been trying not to think about it today, but obviously it went through my head a lot. But, you know, I feel like I belong out here. I feel like I've played well at every level, college and on the web tour, I played well. And then out here, I feel like I've won a couple times before. So I feel like I'm starting to believe that I belong. And it just feels good. It feels good to compete. And I felt real excited the whole week to play.
Also, und er freut sich jetzt dann natürlich auch aufs Masters in der nächsten Woche bei uns dann auch im Programm live auf meinsportradio.de die Entscheidung. Aber jetzt blicken wir schon mal voraus hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir schauen jetzt hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de noch auf das Masters in Augusta voraus. Am Sonntag werden wir natürlich die Schlussrunde wieder, wie ihr das in den letzten Jahren gewohnt wart und immer noch seid, natürlich bei uns wieder live begleiten. Ihr könnt also reinhören am Sonntag, würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt bereiten wir euch schon mal ein bisschen vor auf das Turnier, beantworten oder versuchen zumindest die brennendsten Fragen vor dem Masters 2017 zu beantworten. Die ganz brennendste Frage, die ist schon beantwortet worden, denn die wer hätte eigentlich gelautet, gibt es Hoffnung auf einen Start für Tiger Woods? Und dann müssen wir ja seit gestern sagen, nö, gibt's nicht mehr. Er wird 20 Jahre nach seinem ersten Triumph in Augusta dort nicht abschlagen können, zum zweiten Mal in Folge schon nicht. Sein Rücken erlaubt ihm noch überhaupt keine Rückkehr auf die Tour, Desiree. Und der ist auch auf dem Trainingsplatz eigentlich seit Dubai gar nicht mehr richtig gesichtet worden.
Nein, Tim Rosaforti, der ja da so ein bisschen Insider ist und auch so die besten Connections hat, hat berichtet, dass ihm erzählt wurde, dass er am Dienstag letzte Woche überhaupt das erste Mal auf dem Medalist Golf Course, also da in Jupiter eben gesichtet wurde, seit eben Dubai. Und das war wohl jeweils weniger als 5 Minuten. Also das Golfzeug ist noch nicht ganz durchgelüftet worden. Er hat vorher nur praktisch Indoor gearbeitet und Simulator und sowas. Wenn du natürlich im Moment nicht mehr als 5 Minuten an der frischen Luft auf dem Golfplatz tatsächlich schwingen kannst, dann ja, keine weiteren Fragen, denke ich. Ja. Also natürlich heißt es jetzt immer, das wird irgendwann halt später passieren, die Rückkehr, aber ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, also es wird immer weniger wahrscheinlich, aus meiner Sicht.
Warten wir es einfach ab, mehr bringt uns das sowieso nicht oder mehr können wir sowieso nicht tun. Beantworten wir lieber oder versuchen wir lieber weitere Fragen zum Masters zu beantworten. Zum Beispiel stellt sich natürlich die große Frage nach dem epochalen Einbruch letztes Jahr Jordan Spieth under 12, als er seinen zweiten Masters Sieg in Folge, er vielleicht weggeschenkt hat, auf jeden Fall vergeben hat, hat er die Dämonen von Loch 12 endlich abgeschüttelt. Er hat ja im Dezember eine Trainingsrunde mit Freunden dort gespielt.
Also, eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Jordan Spieth, dadurch, dass es ja nicht so ist, dass der seither nichts gemacht hat und nur drüber nachgedacht hat, was er da gemacht hat, der ist es 1000-mal gefragt worden und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass der 1000-mal danach gefragt worden ist. Weil ich glaube, irgendwann stumpfst du so dermaßen ab und ist es dir dann so egal. Und auch seine Aussage, er hat ja in der Pressekonferenz irgendwann vor einer Woche oder wann, hat er ja gesagt, von wegen, er ist so gottfroh, wenn dieses Masters endlich vorbei ist, egal ob er einen Cut verpasst oder gewinnt oder 30. wird. Es ist ihm ganz egal, aber er will einfach, dass diese Fragerei jetzt aufhört. Und das kann durchaus dazu führen, dass er dann so erschlagen ist von diesen permanenten Erinnerungen und Nachfragen, dass es schon wieder so over the top ist, dass es ihm dann tatsächlich wurscht ist, dass er auf der Runde draußen ist. Natürlich wird er ein Déjà-vu haben, wenn er da steht, an der 12. Ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass, also ich würde mich wundern, wenn Jordan Spieth das Masters nochmal an der 12 verliert. Mhm. Ich würde mich ehrlich gesagt noch nicht mal wundern, wenn das gewinnt.
Und dann auch vielleicht an der 12 mit einem wirklich guten Ergebnis. Er ist ja auch ein unheimlich nervenstarker Typ geworden, wenn man jetzt mal vom letzten Jahr dann einfach absieht. Also ich glaube auch, er wird das gut weggesteckt haben. Rory McIlroy, das ist ein anderer, der ja auch seine bitteren Erfahrungen im Augusta National gemacht hat. 2011, da lag er ja auch in Führung und hatte dort eigentlich auch Platz 1 im Visier. Und dann kam da auch eine Schlussrunde, wo ihm auch überhaupt nichts mehr gelang. Und von daher hat er diesen Career Grand Slam ja auch immer noch vor Augen. Da fehlt ja nur noch der Sieg im Augusta National. Ist es dieses Jahr so weit, dass er ihn eintütet?
Auch schwierige Fragen. Es sind nur schwierige Fragen, natürlich, die du mir heute stellst. ich würde es mir so wünschen, ja, weil ich einfach ein großer Fan von Rory bin und finde, dass er ein super kompletter Golfspieler ist. Und ich traue ihm auch zu, allerdings ist natürlich die Übermacht zum Beispiel zur Zeit von Dustin Johnson, also wenn der halbwegs in Form ist, ist Dustin Johnson natürlich ein Titelkandidat und da gibt's auch noch 5 andere, die da wirklich sehr, 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 sehr im Visier stehen, werden der Öffentlichkeit, im Blickpunkt der Öffentlichkeit nicht im Visier. Und also ich fände es unglaublich toll, wenn Rory gewinnen würde. Ich glaube, er hat das Potenzial. Aber bei Rory kann es halt tatsächlich immer mal passieren, dass der mal irgendwie einen Tag tatsächlich in die Binsen setzt. Und das kann er sich auf diesem Platz bei der Konkurrenz wahrscheinlich nicht leisten.
Vielleicht kommt ja auch wieder einer durch die kalte Küche, wie letztes Jahr Danny Willett, und entreißt einem, den man viel höher handelt, dann am Ende wieder das grüne Jackett, so wie es im letzten Jahr eben war. Danny Willett in diesem Jahr ja Gastgeber beim Champions Dinner. Wir wollen jetzt gar nicht fragen, was der vielleicht servieren wird. Das wissen wir sowieso nicht. Das werden wir dann aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen erfahren, wenn es denn verdrückt wurde beim Champions Dinner. Aber die Frage ist, wie wird denn Danny Willett empfangen bei der Rückkehr in den Augusta National? Denn Hintergrund ist natürlich die Frage, die Polemiken seines Bruders im Zuge des Ryder Cups in Richtung amerikanische Fans. Jetzt wird beim Augusta National wahrscheinlich keiner pfeifen, oder werden die da auch mit den Platzregeln brechen, um dann eben doch ihr Missfallen nochmal darüber Ausdruck zu verleihen, dass eben diese Kontroverse im letzten Jahr aufkam?
Glaube ich nicht. Also die amerikanischen Fans können sehr unfair sein, aber erstens im Augusta National hast du nicht das Partypublikum von Phoenix, Arizona. Und zum anderen, also ganz böse betrachtet, Danny Willett ist immer noch in keiner guten Form und das kann einfach sein. Also ich gehe fast davon aus, ich freue mich, wenn er mich wieder mal als Besseren belehrt, aber ich gehe davon aus, dass er keine Rolle spielen wird in diesem Jahr. Aus verschiedenen Gründen, und also hauptsächlich einfach, weil er wirklich überhaupt nicht annähernd in der Form ist, in der er letztes Jahr zumindest war. Und also letztes Jahr zur Masterszeit. Und insofern gehe ich davon aus, dass er dann ja da also quasi eher mitleidig empfangen wird. So nach dem Motto, naja, jetzt schau mal, was aus dir geworden ist. Also ich glaube, dass die Emotionen nicht mehr so hochkochen, weil ich meine, wenn da mal ein Jahr Gras drüber gewachsen ist,
im
schöner Spruch eigentlich im Golf, ist, also ich glaube nicht, dass da Mordskandale zu erwarten sind. Vielleicht hält er seinem Bruder diesmal auch die Klappe, das wäre dann auch noch förderlich.
Wäre zu wünschen,
und,
ja.
Wie gesagt, ich befürchte, dass Danny Willett dieses Jahr, abgesehen von dem Champions Dinner, kein großes Thema sein wird.
Er wird noch eine tragende Rolle spielen. Er wird nämlich das Jackett am Ende dem nächsten Sieger überreichen dürfen und da das Jackett natürlich festhalten.
Oh ja, da muss ich sagen, da erinnere ich mich an Jordan Spieth letztes Jahr. Das war bitter. Also da musste er ja nach dieser Katastrophe an der 12, die du ja vorhin schon thematisiert hattest, musste er ja dann Danny Willett das Jackett überstreifen. Und das hat, glaube ich, echt Substanz gekostet.
Ja. Jack Nicklaus war übrigens mal einer, der durfte sich das Jacket selber anziehen. Der hat nämlich zweimal Back-to-Back oder zweimal hintereinander gewonnen, Back-to-Back gewonnen. Also
hat er es dann angezogen und ausgezogen wieder angezogen, oder wie hat er das gemacht?
Ich glaube, das war weit vor meiner Zeit. Ich glaube, da gab es auch keine doch TV-Bilder hätte es gegeben, aber die habe ich leider nicht einsehen können. Aber da wurde damals festgelegt, dass dann der Chef des Augusta National in die Bresche springt und dann das Jackett überreicht. Also, dass so eine Situation bloß nicht normal vorkommt.
Ja, die Situation hast du natürlich auch echt nicht oft, weil du, also zum einen haben wir diese 2-Jahres-Rhythmen von Bubba Watson natürlich schon erlebt,
ja.
Aber da war ja immer noch einer dazwischen, und zum anderen ist es tatsächlich das Masters unglaublich umkämpft. Mhm. Und also generell ist es bei den Majors ja äußerst ungewöhnlich, dass du Back-to-Back gewinnst. Also es sind ganz, ganz selten die Vorjahressieger, die dann nochmal gewinnen. Insofern, sagen wir mal so, dieses Jahr wird diese Situation nicht vorkommen, lege ich mich mal fest.
Wird einen anderen geben, vielleicht Hideki Matsuyama, der hat einen Megastart in das Jahr und auch Ende der letzten Saison ja da schon den Grundstein für gelegt. Der hat ja auch gesagt, jetzt peilt er die Majors an. Ist Augusta National so eine Station, wo er durchaus ja da schon seinen ersten Major-Sieg feiern könnte?
Würde ich tatsächlich nicht komplett irgendwie für unmöglich erklären. Also unmöglich sowieso gar nicht. Natürlich hat Hideki Matsuyama das Potenzial, grundsätzlich einen Major zu gewinnen und auch theoretisch vielleicht in Augusta zu realisieren. Ich bin mir nicht sicher. Also es ist wirklich die super spannende Frage ist letztendlich, wer reist mit welcher Form dort an? Und es ist ja selbst so, also Matsuyama war ja eine Zeit lang, der hat ja so einen Streak von Turnieren, wo er unglaublich toll gespielt hat. Das ist aber gerade nicht mehr so. Er ist aber auch nicht jetzt total weg. Ist alles die Frage, wie hast du es dosiert? Mhm. Aufs Masters hin letztendlich. Also ich würde nicht zwingend auf ihn wetten, aber ich halte es nicht für unmöglich, dass er da tatsächlich gewinnt.
Und Phil Mickelson, auch noch ein heißer Kandidat, vielleicht zu gewinnen. Der kann ja immer Sachen machen, die dann mit denen keiner rechnet. Wir erinnern uns noch an The Open vor einigen Jahren, wo er dann auch plötzlich bärenstarkes Golf ausgepackt hat und sich da den Titel gesichert hat. War übrigens auch der letzte Titel, den er eingefahren hat. Seitdem macht Phil The Thrill eine kleine Durststrecke durch, irgendwie schon eine etwas längere Durststrecke. Er ist jetzt 46. Der älteste bisherige Masters-Sieger in Augusta war auch 46. Jack Nicklaus, 1986. Schafft Phil Ähnliches?
Das würde ich jetzt überhaupt nicht ausschließen. Tatsächlich. Also es ist Phil the Thrill ist nicht berechenbar. Und der hat jetzt, also so gefühlt finde ich von der Form, ja, er hat es nicht gewonnen, okay. Aber der hat in letzter Zeit immer wieder so Phasen abgeliefert, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist zum Teil wirklich so, dass ich sage, das ist ganz, ganz nah an seinem besten Golf, an seinem A-Game. Und bei ihm kommt halt was dazu, was du in Augusta durchaus auch nützlich verwenden kannst. Das ist die Erfahrung auf diesem Platz. Jordan Spieth hat uns natürlich alles Besseren belehrt und hat gezeigt, dass man auch als junger Hüpfer da natürlich ganz wunderbar gewinnen kann. Und bei Bubba Watson war es auch so, dass eigentlich jeder gesagt hätte, nee, also alles, bloß nicht das Masters. Und dann hat er natürlich auf einmal dann gezeigt, dass er mit diesem Platz ganz wunderbar zurechtkommt, obwohl er ja relativ unkonventionell daran geht. Und bei Mickelson ist es so, der hat den Platz natürlich öfter gespielt als die meisten anderen, die da jetzt unterwegs sind oder zumindest die da Titelchancen tatsächlich noch haben, jetzt von den ehrwürdigen älteren Spielern mal abgesehen. Und also Mickelson würde ich tatsächlich auf der Rechnung haben. Das ist so, ja, das kann einfach, Phil the Thrill kannst du nie abschreiben, das kann tatsächlich passieren.
Alles Antworten, die wir jetzt natürlich unter Vorbehalt erstmal gegeben haben. Wir müssen natürlich erstmal gucken, was denn da im Augusta National so alles passiert beim ersten Major des Jahres. Endgültig beantworten können wir das Ganze dann am Sonntag während unserer Live-Übertragung von der Schlussrunde des Majors hier auf meinsportradio.de. Schaltet also ein bei uns und hört uns mobil, sonst auch gerne mit der App von unterwegs. Wenn ihr nicht am Rechner sitzt, könnt ihr uns trotzdem lauschen und unsere Berichterstattung von der Schlussrunde des Masters 2017 verfolgen. Und dann gibt's die endgültigen Antworten auf unsere 5 brennenden Fragen. Desiree, vielen Dank für heute und wir hören uns spätestens nächste Woche bei Nur Golf, aber natürlich auch während der Live-Übertragung schon.
Na klar, freue ich mich drauf.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.